Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Auch in der Raumfahrt- und Weltraumforschung gibt es viele Kooperationen, die jetzt auf den Prüfstand kommen. Darunter auch die Internationale Raumstation, die jahrzehntelang als Leuchtturm galt für die Zusammenarbeit zwischen Russen, Amerikanern und Europäern. US-Präsident Joe Biden hat ja betont, die Sanktionen gegen Russland, die betreffen explizit auch das russische Raumfahrtprogramm. Deshalb die Frage an den Wissenschaftsjournalisten Dirk Lorenzen. Steht die Zukunft der ISS womöglich auf der Kippe?
Derzeit sicherlich nicht. Also die NASA und auch die russische Raumfahrtagentur Roskosmos betonen sehr die professionelle Zusammenarbeit im Weltall. Gestern hat Kathy Leaders, die Chefin des NASA-Programms für die astronautische Raumfahrt, erklärt, man arbeite im All sehr friedlich zusammen und im Moment auch so wie vor 3 Wochen. So solle das auch bleiben. Und so rechnet man damit, dass dann Ende März eine Soyuz-Kapsel mit 2 Russen und einem Amerikaner dann auch zurück zur Erde kommt. Dann muss allerdings auch ein NASA-Team dort vor Ort sein im Landegebiet und dann eben den US-Astronauten in Empfang nehmen. Mal sehen, ob das alles so klappt.
Derzeit ist ja auch der deutsche Astronaut Matthias Maurer aus dem Saarland im Orbit an Bord der ISS. Ist seine Mission von den Sanktionen betroffen?
Nein, der dürfte eigentlich Ende März wie geplant mit einer Dragon-Kapsel zurück zur Erde kommen. Es gibt nur mittelbare Auswirkungen. Für übermorgen war ein Pressegespräch mit ihm angesetzt. Das wurde heute abgesagt. Sehr schade, denn Matthias Maurer scheut ja nicht das offene Wort und hätte vielleicht etwas zur Stimmung an Bord da sagen können. Er soll dort oben ja abgelöst werden von der ESA-Astronautin Samantha Cristoforetti. Ob die aber dann wirklich im April zur ISS fliegt, das muss man sicherlich abwarten.
Mal angenommen, was wir nicht hoffen wollen, die Lage da oben würde sich weiter zuspitzen. Könnte sich denn theoretisch einer der Partner dann einfach von der ISS zurückziehen?
Nein, Russland und die USA brauchen einander auf der Raumstation. Russland zum Beispiel sorgt regelmäßig dafür, zuletzt in der vergangenen Woche, dass die Raumstation wieder angehoben wird, dass man also die Umlaufbahn etwas anhebt, denn die ISS sinkt durch die Reibung an der dünnen Restatmosphäre so um etwa 1 Kilometer pro Monat nach unten. Und die Amerikaner zum Beispiel, die liefern den Hauptteil des Stroms. Also es geht nur zusammen, alleine kann man kaum die Raumstation betreiben.
Wenn Amerikaner und Russen im Orbit also nicht ohne einander können, wäre es dann im Prinzip denkbar, die ISS in so eine Art Ruhephase zu bringen und ohne Besatzung um die Erde kreisen zu lassen, um Konflikte im Orbit zu vermeiden?
Da kriegen Fachleute ganz schnell große Sorgenfalten und sagen, das geht für einige Wochen, bestenfalls Monate. Die Raumstation ist einfach äußerst wartungsintensiv. Da müssen immer 2 bis 3 Personen an Bord sein, um das alles in Schuss zu halten. Würde man die ISS einfach sich jetzt selber überlassen, dann würde sie binnen weniger Jahre unkontrolliert in die Erdatmosphäre eintreten und dann sicherlich nicht komplett verglühen. Dann würden mehr als 100 Tonnen Trümmerteile wohl die Erdoberfläche treffen und die kämen dann drunter in einem Bereich irgendwo zwischen knapp 52 Grad nördlicher und südlicher Breite. In Deutschland wären dann alle Bereiche südlich so einer Linie Münster, Göttingen, Cottbus gefährdet. Auf der Südhalbkugel reicht das mögliche Einschlagsgebiet bis Feuerland. Also das ist sicherlich keine Option. Sollte man aus politischen Gründen jetzt wirklich ein Ende der ISS beschließen, dann müsste die Raumstation in einem sehr aufwendigen Manöver gezielt im Pazifik versenkt werden. Aber damit rechnet eigentlich derzeit niemand.
Jetzt ist die ISS ja nur eins der zahlreichen internationalen Projekte im Weltall. Welche Folgen haben denn die gegen Russland verhängten Sanktionen für andere geplante Missionen?
Europas Weltraumorganisation ESA hat gestern Abend bekannt gegeben, dass es, Zitat, sehr unwahrscheinlich geworden sei, dass man im September den ExoMars-Lander mit einer russischen Rakete starten könnte. ExoMars, das ist ein rollendes Labor, das dann ja nach Spuren von Leben auf dem Mars suchen soll. Und es ist ein Gemeinschaftsprojekt mit Russland. Das wird also nicht zustande kommen. Und die ESA kommunizierte da gestern auch recht deutlich. Im offiziellen Statement auf Englisch bedauert man den Krieg in der Ukraine. In einem Tweet auf Deutsch hat dann allerdings ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher nur noch von tragischen Ereignissen in der Ukraine gesprochen.
Okay, Kommunikation in der Klarheit vielleicht noch ausbaufähig. Trotzdem die Frage, ist die europäische russische Mission ExoMars damit am Ende, bevor sie begonnen hat?
Nicht unbedingt. Man könnte also sicherlich irgendwann auch ausweichen auf die Ariane 6, wenn sie denn in vielleicht einem Jahr dann endlich einsatzbereit ist. Das ginge dann aber ohnehin frühestens Ende 2024, weil man dann erst wieder eine Möglichkeit hat, zum Mars zu fliegen. Auch Europas Weltraumbahnhof Kourou ist stark getroffen, denn als Reaktion auf die Sanktion hat Russland alle seine Mitarbeiter aus Kourou abgezogen, die dort die Soyuz-Raketen startklar machen. Damit sind alle Soyuz-Flüge aus Kourou unmöglich. Anfang April hätte so eine Rakete heute zwei Satelliten von Europas Navigationssystem Galileo ins All bringen sollen. Aber auch außerhalb der ESA gibt es wirklich dramatische Folgen. Die Max-Planck-Gesellschaft hat das Röntgenteleskop Erosita auf einem russischen Satelliten in den Ruhestand versetzt. Das heißt, dieses Teleskop liefert jetzt keine Daten mehr. Wir haben es ja gehört, viele Forscher in allen beiden Ländern sind sehr gegen diesen Krieg, aber sie leiden alle darunter. Auch rein wissenschaftliche Projekte liegen auf Eis.
Vielen Dank an Dirk Lorenzen für diese Information und Einschätzung zu den Folgen von Putins Krieg für internationale Raumfahrtprojekte.